Willkommen beim Head Beyond Podcast. Hier gibt es jede Woche ein neues Gespräch mit Menschen und Persönlichkeiten aus der Sportwelt. Es geht dabei vor allem um die Dinge und Themen, die man nicht in Ergebnislisten ablesen kann, die den Sport aber besonders machen. Also alle Gedanken, die dazu gehören, die Selbstzweifel, den Umgang mit Druck, mit Rückschlägen, die Comebacks und die Frage, was man daraus fürs eigene Leben lernen kann. Wir alle haben ja so unsere großen und kleinen Träume, mit denen wir unterwegs sind und die uns motivieren. Und der Podcast hier heute ist für mich auf jeden Fall sowas wie ein kleiner, wahr gewordener Traum, weil ich bin ein riesengroßer Fan von Sofieke van Bilsen, beziehungsweise von ihrer Arbeit. Sofieke ist Fotografin und in der Sportwelt immer da unterwegs, wo so die ganz großen Momente und Geschichten passieren und auch immer unheimlich nah dran. Also das kann dann sein, dass sie mal mit Eliud Kipchoge durch die Weltgeschichte tingelt oder mit dem Team Deutschland bei den Olympischen Spielen oder mit dem DFB-Frauenteam auf den großen Turnieren unterwegs ist oder dann sieht man sie beim FC Bayern München oder bei der NFL Deutschland oder. Also diese Liste ist beliebig lang fortzuführen. Und wenn ihr mal einen Eindruck von ihrer Arbeit gewinnen möchtet, geht auf Instagram auf ihrem Account vorbei, den habe ich in den Shownotes verlinkt und schaut euch einfach mal um und dann versteht ihr auch vielleicht, warum ich mich so für diese Fotos, die sie macht, begeistern kann. Und für mich war es besonders, mich mit ihr zu unterhalten, weil mich das interessiert, was ihrer Fotografie zugrunde liegt und welche Philosophie sie verfolgt, was sie zum Ausdruck bringen möchte, worauf sie Wert legt und all das. Und im Laufe des Podcasts hat Sofieke so viele gute und richtige Dinge gesagt, die ich auf Anhieb auch sofort unterschreiben würde, dass ich mir das Interview, obwohl ich es gestern erst aufgenommen habe, nochmal angehört habe und ganz sicher auch noch ein zweites und ein drittes Mal hören werde, weil ich es einfach so gut fand, was sie gesagt hat. So einfach ist es. Und deswegen wünsche ich euch beim Zuhören auch sehr viel Spaß. Hier ist das Interview mit Sofieke van Bilsen.
Jetzt geht's ab.
Jetzt geht's ab, hast du recht. Ich freue mich sehr auf diesen Podcast. Also ich finde das immer ein bisschen schwierig, wenn man das vorher sagt, aber ich bin tatsächlich großer Fan von deiner Arbeit.
Danke, danke.
Wie ist das für dich, wenn dir das jemand sagt, irgendwie so Fan von deiner Arbeit zu sein?
Sehr unrealistisch, muss ich sagen, weil ich mache einfach. Ich fotografiere und ich drücke auf Knöpfchen, so sagen das immer. Ich bin ein Button Presser und ja, es muss auch nicht mehr sein, als dass es ist, weißt du? Und wenn Leute meine Arbeit geil finden, cool finden und Fan sind, dann ja, dann mache ich was richtig, glaube ich. Und ja, natürlich, das freut mich immer zu hören.
Wenn du jetzt sagst, so, es muss nicht mehr sein, als es ist, was ist denn Fotografie für dich oder was sind denn deine Bilder für dich?
Es ist ein Perspektiv von mich, wie ich die Welt sehe und wie ich die Welt beobachte und wie ich Leute beobachte, sehe und ja, wie ich die Welt sehe und wie ich alles zusammenfasst in ein Event oder in eine Person oder in keine Emotionen oder in Victory oder in sowas, in Sport und alles dann in eins. Und ich versuche das, ja, Fotos davon zu machen und nicht mehr, nicht weniger. Ich bin nur so ein Fly on the Wall und nicht mehr. Und ich fotografiere, was ich sehe und was ich beobachte und das ist, was es ist. Und die anderen Leute, die machen alles.
Wenn du jetzt in der Sportwelt unterwegs bist, also bei einer Veranstaltung oder du begleitest irgendwie ein Team oder eine Athletin oder so und du versuchst zu dokumentieren, wie du die Welt siehst, ne? Also was schaust du dir an? Also was beobachtest du? Also es passiert ja so unglaublich viel, auch dann gleichzeitig. Ja. Und ja, du musst dich ja auch dann vor allen Dingen dafür entscheiden, Dinge wegzulassen. Also das ist ja, ja, auch dann irgendwie, du bist ja die ganze Zeit so hin und her gerissen, super viele Eindrücke. Und dann musst du dich, ja, entscheiden, davon mache ich jetzt ein Foto und davon nicht. Also, ja, worauf geht dein Blick?
Ich meine, du bist auf jeden Fall ein kompletter Hyperfocus. Du bist komplett so und in ein Event, in ein Gefühl, in den Emotionen. Und von da aus mein So decision making, würde ich sagen, werde ich ein Foto machen oder nicht, ist was ich sehe und was ich denke, hey, das ist cool und das erzählt eine Geschichte. Und werde das ein kleiner Detail ist von Athleten oder Athletin, von keine Ahnung, Schmuckteil oder Haare oder keine Ahnung, oder nach dem Event Emotionen oder ein bisschen weitwinkelig, dass dann eine Geschichte erzählt oder Fans. Und ich versuche eigentlich, wenn ich Fotos mache, dass es eine komplette Geschichte erzählt von einem Tag, von einem Athlet oder von einem Event oder von einem Wettkampf oder von das. Und das muss zusammenfassen. Und das muss in meinem Kopf zusammenpassen wie so ein Jigsaw-Puzzle. Und es ist eigentlich so wie ein bisschen so wie Video, würde ich sagen. Und ja, ein Foto kann es selber und alleine machen. Und du kannst auch so 10, 20 Fotos zusammenstellen und das kann auch eine Geschichte erzählen. Und es ist einfach nur so ein Gefühl, würde ich sagen, werde ich ein Foto machen oder nicht. Es ist nichts, dass ich sagen, hey, 1 + 1 = 2 und deswegen musst du dann ein Foto machen. Mhm. Es ist ein Gefühl, das ich bekomme und sage, hey, ich sehe das und von das mache ich dann ein Foto. Ich kann es selber auch noch nicht so erklären. Es ist einfach, es ist ein Gefühl, dass ich denke, hey, cool, oder hey, das berührt mich oder hey, das ist ein geiler Detail zum Beispiel. Vorletzte Woche war ich beim Billie Jean King Cup. Und eine von den Spielerinnen hat so ein wirklich cooler, so ein Necklace, ich weiß nicht, was es auf Deutsch ist, oder so ein Schmuck.
Ja, so eine Halskette,
ja, genau. Und die hat so ein richtig cooler, und dann hatten wir so ein Porträt-Shooting, hat gesagt, hey, mach das so mal in deinem Mund. Weißt du, was ich meine? Und später habe ich das auch mal auf dem Court auch nochmal gesehen und versucht, um darauf zu fokussieren, zum Beispiel. So eine Spielerin ist auf dem Gravel gefallen und hat komplette Orange auf dem Arm. Und das hat auch wieder Textur mit sich gebracht und auch wieder so eine Geschichte mit sich gebracht. Und auf solche Sachen denke ich, hey, cool. Aber auf jeden Fall bei mir ist Emotionen sehr wichtig. Emotionen erzählt für mich die Geschichte von, hey, was haben Athleten oder Athletinnen vorher für Leistung gebracht, in Training, in Energie, in alles. Und das kommt in einen Wettkampf, kommt raus. Werde das positive Emotionen sind oder negative Emotionen. Leider in einem Wettkampf kann nur ein gewinnen, nicht zwei, nicht drei. Nur wenn man zum Beispiel Hochspringen machte bei einer Olympiade und Katar und Italien zusammen die Goldmedaille gewinnen. Natürlich ist das anders, aber ich meine, insgesamt, normalerweise hat man nur einen Gewinner und ein paar Verlierer oder mehrere Verlierer.
Du hast ja gerade so dieses Gefühl beschrieben, was dann so bei dir entsteht, wenn du in so einem Moment bist oder wenn du halt irgendwie so ein Detail entdeckst und wenn da was passiert, was dich berührt, ne?
Ja.
Was ist das für ein Gefühl? Ist das so, also bei mir ist es so, wenn ich mir Sport anschaue, ich hab ganz oft so Gefühle, die ich aus der Kindheit kenne. Also wenn ich sowas zum ersten Mal gemacht habe, das erste Mal im Fußballstadion gewesen, also das ist dann auch so ein Gefühl, so ein besonderes, oder das erste Mal selber an der Startlinie von so einem Kinderlauf. Das weiß ich auch noch, dass das irgendwie aufregend war. Kannst du das Gefühl, was bei dir aufkommt, beschreiben?
Oi, das ist bei mir auf jeden Fall genauso. Ich meine, wenn du so eine Eröffnungszeremonie oder so siehst, oder keine Ahnung, Musik, Feuer, keine Ahnung, so ein Euphorie. Es ist wirklich so ein Glücksheitgefühl. Und wenn du dann so ein Foto gemacht hast und denkst, hey, geil, das ist genauso. Aber das ist nicht nur das Moment selber, das ist das Gefühl, kommt danach wieder zurück, wenn du die Fotos bearbeitest und danach wieder zurückschaust nach den Fotos und denkst, hey, das ist so cool, schau ein Foto an und keine Ahnung. Du bekommst wieder so ein Euphorie-Gefühl in deinem Bauch, in deinem Kopf und denkst, hey, cool. Aber ich würde auch mal sagen, dann denkt man auch so schnell wieder so, ey, next.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Ist auch so, okay, cool, ich habe ein Foto, geil, ich habe es gemacht, du schaust noch ein paar Mal, später bearbeitest du und denkst, okay, cool, next. Weil es ist eigentlich wie so eine Droge. du willst wieder nochmal erfahren und nochmal erfahren und nochmal erfahren, um eine neue, coole Geschichte zu erzählen, neue, coole Foto zu machen, dass wieder dich selber beeindruckst, aber auch die Leute in deiner Umgebung.
Also das Gefühl von diesem geilen Bild, das ist für dich wie eine Droge. Dieses Gefühl, was entsteht, wenn du denkst, boah, das Foto ist mega.
Ja, auf jeden Fall. Aber auch einfach das Gefühl, so wie du gerade gesagt hast, so das Kindheitgefühl von wow, wie bei einer Startlinie oder so, oder erste Mal in ein großes Stadion und denkst, wow, wie schön. Weißt du, das ist immer wieder das Gefühl, okay, cool. Aber ich muss auch sagen, das ist auch so, das verstellt sich auch immer. So, früher hat man immer, wenn ich angefangen mit Sportfotografie, habe ich sehr schnell das Gefühl bekommen bei jedem Wettkampf. Und jetzt zum Beispiel bekomme ich das Gefühl weniger und weniger und weniger. Und ist natürlich schade. Aber das ist auch, was Erfahrung mit sich mitbringt und was Erfahrung dann tut mit dir als Person. Und du schaust dann anders, du bist lockerer, du bist nicht so angespannt mehr, du weißt, was passiert, du kannst mehr planen, du kannst mehr Risiko nehmen, in Fotos zu machen, du kannst also andere Positionen nehmen, weil du nicht nur so mit dem Gefühl, oh, ich muss einen Shot haben, aber du kannst lockerer sein in alles, was du machst, und entspannter sein.
Und würdest du sagen, dass dadurch der Anspruch auch gestiegen ist? Also, dass wenn dieses Gefühl früher relativ leicht zu erreichen war. Also das ist ja so, du hast dich dann wahrscheinlich ja am Anfang schneller mit was zufrieden gegeben, als du es jetzt machen würdest. Und ja, dass dann dadurch, dass du so mit dieser, also so von Mal zu Mal, ist es schwieriger, an dieses Gefühl zu bekommen, aber du suchst ja nach dem Gefühl, dass dadurch auch deine Fotos besser werden, glaubst du?
Ich hoffe, und ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass die Fotos danach besser werden. Und ja, ich merke das auch. Sache, die ich zum Beispiel in den letzten 3-4 Monate gemacht habe, die habe noch gar nicht gepostet, weil ich weiß nicht, werde ich die echt so cool finde, werde die Posts wertig sind. Weißt du, was ich meine? Wenn ich wirklich denke, hey, cool, ich würde das mal zeigen. Aber ja, vielleicht finden andere die richtig cool. Aber ich würde immer den für mich selber immer besser werden und immer so sagen, hey, ich will noch besser, noch besser, noch besser. Und immer das verhöhe, den komplette, wie sagt man das, auf Holländisch sagen wir so, der Lat verhoge. So, eigentlich so, der wird so immer sagen, so, hey, you want to raise the bar. Lass uns so sagen, auf Englisch. Das habe ich selber auch natürlich. Ich würde gerne immer besser werden und noch bessere Fotos machen. Und das ist auch das Gute, aber auch Schlechte an Fotografie ist, dass es, du kannst nicht sagen, es ist nicht besser, oder du kannst nicht sagen, es ist schlimmer, weil es ist objektiv. Leute haben immer eine andere Meinung. Nicht alle Leute finden meine Fotos cool und sind begeistert von meinen Fotos. Und das muss man auch akzeptieren. Deswegen kann man nicht sagen, hey, du hast das beste Foto gemacht, weil für mich ist das vielleicht das beste Foto, aber für jemand anderes ist es nicht das beste Foto.
Musstest du das lernen, dass man das so sieht? Also gab es irgendwie eine Zeit, wo du dachtest oder du wolltest, dass alle Menschen deine Fotos gut fanden, und dann hast du festgestellt, es geht halt nicht, und musstest das lernen, das zu akzeptieren? Oder woher kommt das, dass du das so sagen kannst? Weil es ist total richtig, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Du musst das auf jeden Fall lernen, weil ich denke, im Leben will man immer, will fast jede Person akzeptiert werden, und auch die Sache, die du machst und auf was du stolz bist, willst du sagen, dass andere Leute, oh, das ist cool, weißt du, das ist wie so ein kleines Kind, dass du was gemalt hast und gehst zu deiner Mutter und sagst, hey, schau Mama, und willst du auch so eine Reaktion haben, wo, oh, geil, das ist, hast du so gut gemacht. Ja. Natürlich, wenn du so viel Zeit und Energie reinsteckst, ist immer so ein Gefühl oder so ein Meinung bekommen oder ein positiver Feedback bekommen von Leute in deiner Umgebung, oder wenn du das postest und nicht so, hey, das finde ich kacke, um so blöd zu sagen. Und ja, das muss man lernen. Natürlich muss man das lernen, und das ist für mich noch immer so ein Lernprozess, weil ich so auf meine Fotos sitze manchmal, dass ich selber auch nicht mehr weiß, was gut ist und was nicht mehr gut ist. Und ich manchmal auch mal ein bisschen Abstand nehmen muss von meiner Arbeit und so ein paar Tage, Wochen, Monate dazwischen legen muss, um Sachen zu posten oder Sachen zu teilen oder keine Ahnung, um manchmal Sachen zu bearbeiten, weil so viel passiert, auch in so einem Tag. Und wenn du so nah dran die Fotos siehst und denkst, oh, das hatte ich besser machen können, das war das Gefühl, aber ich habe das nicht genau so mitgenommen oder festgelegt. Und wenn du ein bisschen Abstand davon nimmst, dann denkt man, hey, cool, das ist viel besser. Und dann kannst du die Fotos ein bisschen mit weniger Emotionen von dem Tag selber beobachten. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, und ich kann mich da super gut reinversetzen, so auch vor allen Dingen in diesem Gedankengang, ja, kann ich das jetzt posten oder nicht? Also letztendlich ist es ja so, man muss es dann für sich entscheiden. Also es muss ja so die eigene Qualitätsansprüche erfüllen. Und gleichzeitig denke ich mir, die sind manchmal so unrealistisch hoch, dass man sich auch das Leben irgendwie unnötig schwer macht. Also man sieht ja selber dann so Dinge in der Arbeit, die würde kein anderer sehen. So, weil die waren ja in dem Moment nicht dabei, und was auch immer das gewesen ist. Bei dir ist es Fotografie, bei mir ist es dann vielleicht in einem Interview, was ich geführt habe, wo ich mir nachher denke, ach schade, eigentlich hätte ich da noch die oder die Frage stellen müssen. Dann wäre es noch interessanter geworden, wo ich mich dann im Nachhinein drüber ärgere. Und finde den Gedanken total nachvollziehbar. Und glaubst du, dass Fotografie für dich so diese Funktion erfüllt, Bestätigung von anderen zu bekommen? Also, dass das auch ein Grund ist, warum du da gelandet bist, weil du gemerkt hast, du bist gut da drinne, Leuten gefällt die Arbeit und Leute sagen dir, hey, deine Bilder sind geil, so wie ich es gesagt habe, ich bin Fan von dir oder so. Ist das mit ein Grund?
Ich habe da auf jeden Fall so über nachgedacht, warum ich fotografiere. Ist das, weil ich Bestätigung suche und genau wie du sagst, dass Leute sagen, hey, coole Foto, oder ist es, weil ich wirklich eine Geschichte erzählen will? Ich denke, wenn du das machst auf den ersten Grund, so aufgrund der Bestätigung von anderen Leuten, ist, dass das dich dann nicht happy machst in den Long Term. So lange Termin macht das dich nicht happy, weil du musst happy sein mit deiner eigenen Arbeit, und anders erfüllst du nichts in dich selber und findest du nicht dein eigenes Glück und eigene Glück ins Leben und in alles, was du machst. Weil ich meine, ich arbeite jetzt so viel, ich fotografiere jetzt so viel, dass wenn ich nur fotografieren wegen einer Bestätigung von anderen Leuten, dann kann ich nicht meine Arbeit machen. Natürlich ist das Teil von deiner Arbeit und deiner Art zu teilen. Und dass der Kunde froh ist und dass sie sagen, hey, danke schön, coole Fotos, hast du Hammer gemacht, sehr geil. Natürlich freust du dich darüber, aber du musst selber happy sein und froh sein mit deiner eigenen Output und mit deinen eigenen Fotos. Und wenn du das nicht bist und wenn du immer suchst nach der Bestätigung, dann kannst du nicht lange Zeit diesen Job machen. Dann kannst du nicht lange Zeit so viele Reisen, so viele Arbeit machen, wie ich das jetzt mache. Und das geht dann nicht, würde ich sagen.
Und ist das auch so ein Prozess, den du lernen musst? Also wir hatten es ja gerade schon mal so kurz, dass man irgendwie das so einmal verstehen muss, wie man an die Sache rangeht und so. Und es gehört das auch dazu? Also dieses wirklich zu begreifen, ich mache es in erster Linie für mich selber. Und wenn dann Leute damit zufrieden sind, dann ist das irgendwie das absolute Privileg, wenn das passiert. Aber so darauf zu achten, dass man seine Arbeit in erster Linie für sich selber macht, weil man ja auch gar nicht beeinflussen kann, ob es wem gefällt oder nicht.
Ja, ist auch ein Prozess, genau. Das ist ein Lernprozess in, wie ich vorher gesagt habe, auch in Erfahrung. Und in nicht, dass du alles posten musst, was du gemacht hast. Weißt du, dass du immer suchst nach Bestätigung. Ich meine, Instagram und Social Media ist da so ein Loophole dafür. Ich würde schon sagen, natürlich suchst du immer selber noch eine Bestätigung von nee, warte. Ich würde sagen, ich denke, die Bestätigung ist ein Bonus. So sehe ich das jetzt. Dass andere Leute meine Fotos cool finden, ist ein Bonus von was ich mache. So sehe ich das jetzt. Natürlich war es früher auch mal anders, weil du Sachen teilst und denkst, hey, ich würde gerne mal, dass du so viele Likes bekommst oder so viele Kommentare oder so viel Messages oder keine Ahnung, so viel Saves und du gehst dann in einen kompletten Loophole von Instagram rein. Aber ich habe auch gelernt, dass Erfolg und dass das am Ende des Tages nichts ausmacht. Nummers und solche Sachen. Aber natürlich freue ich mich immer noch um Bestätigung und dass sie sagen, hey, Safika, das war geil, das war cool. Und mein wichtigstes Ding ist einfach, dass die Kunden happy sind. Und das ist Nummer eins. Dann, dass ich happy bin. Und dann, dass, wenn ich das poste, ist das Leute, die die Sache cool findest.
Also das heißt, Bonus ist die Bestätigung. Und Grundlage ist, dass du da diese eigene Zufriedenheit mit deiner Arbeit hast, dieses Gefühl.
Yes, da bin ich jetzt schon, ja, würde ich sagen.
Verstanden. Und wie bist du hingekommen? Also so alleine? Hast du dann so drüber nachgedacht und dann ist dir das eingefallen? Ja. Oder wie ist das passiert?
Ich meine, das ist ein langer Prozess. Ich war früher viel auf Instagram und auch mal, keine Ahnung, versucht, um meinen Account zu wachsen und so. Und langsam habe ich auch gesehen, du brauchst nicht die Follower, um Erfolg zu haben. Ich kenne, wie viele sehr gute Fotografen sind da, die absolute Hammerjobs bekommen, die sehr wenig Followers haben. Und am Ende des Tages, was ist auch dein Ziel? Bist du Fotograf, bist du Influencer, bist du Content Creator? Mhm. Und ich versuche, ein Fotograf zu sein und kein Content Creator oder Influencer.
Kannst du es abgrenzen? Was ist der Unterschied für dich?
Naja, ich würde sagen, an traditionelle Weise Influencer. Weil natürlich, wenn ich was poste, influence ich auch. Und jede Person influenzt darin auch. Ich denke, Content Creators machen sehr viel, sehr schnell. Und machen alles durcheinander auch. Von ja, Foto, alles, Video. Alles ein bisschen, ja, genau das. Und ich versuche wirklich, ich bin ein Fotograf, ich nehme die Zeit dafür, um Fotos zu machen und Geschichte zu erzählen durch meine Fotos. Am Ende des Tages, Influencer-mäßig sind wir alle, aber in das würde ich sagen, so mäßig traditionelle Weise, wie Influencers angefangen sind, von hey, hi, kauf das oder keine Ahnung, ich habe das jetzt bekommen und weißt du, was ich meine? Hier habe ich ein Produkt, danke, keine Ahnung, Firma 123 für das Produkt, das ist so gut, ich habe es genutzt und ja, solche Sachen, das mache ich nicht so.
Weil du dich damit nicht wohlfühlst oder dich damit identifizieren kannst oder weil es dir einfach generell um was anderes geht?
Nee, weil für mich muss das auch Sinn machen, dass ich ein Produkt bewerbe und in meiner, natürlich, wenn es Fotosache sind, würde ich das bewerben. Wenn ich das, in die Sinne bin ich dann schon ein Influencer. Thinking out loud. aber nicht so, ich meine mehr in die Sinne von traditioneller Weise von Influencer.
Okay. Lass uns nochmal zurück zu deinem Gefühl mit der Fotografie, was du hast, wenn du die Bilder machst und so. Und so die Grundlage deiner Arbeit, wie auf der die Bilder dann entstehen. Weil du hast ja wahrscheinlich auch irgendwann mal so einen Moment erlebt, wo du dachtest, das will ich gerne in einem Foto festhalten. Oder das möchte ich jetzt fotografieren. Also irgendwann muss es ja mal angefangen haben, dass du gesagt hattest, der Moment ist so schön, das will ich behalten. Yes. So, erinnerst du dich noch an den?
Einen Moment nicht so, aber natürlich hatte ich schon Ziele. Ich meine, ich bin in 2020 Oktober während der Covid bin ich Freelance gegangen in Social Media und Fotografie. Und in 2020 habe ich wie viele oder 21 habe ich wie viele das Buch von Paris, von Tokio gekauft. Tokio Olympiade, oder Olympische Spiele, muss ich sagen, habe ich gelernt. Mhm. Von Max, Hütte, Marvin und Philipp. Und war selber komplett begeistert von den Fotos. Und das war auch ein bisschen so eine Welt, die offen ging in meinen Kopf und gesagt habe, ey, du kannst andere Sachen fotografieren in Sport als nur so Pressefotografie. Und dann habe ich gesagt, hey, ich will auch eine Olympiade. Ich will auch Olympische Spiele fotografieren, wie die Jungs das gemacht haben. Und in 2022 habe ich damals in München war ein EM, war Europameisterschaft von so 12 Sportarten, glaube ich, in Gesamt. Und habe ich Akkreditierung angefragt. Ich hatte kein Presspasser oder so, gar nichts. Und habe einfach 0000 in den Akkreditierungsform reingefüllt und gesagt, hey, ich schau mal, was wird. Und habe 10 Tage freigenommen, in Vorsicht, dass ich die Akkreditierung bekomme. Ein paar Tage später habe ich den Akkreditierung so ein Mail bekommen, hey, Sofika, deine Akkreditierung ist approved. Ich so, okay, cool. Und habe da 10 Tage nur Sport fotografiert. Oder 12 Tagen. Und alles von Leichtathletik bis Climbing bis Bouldering, wirklich alles. Ich denke, wenn man so runterscrollt in mein Profil, kann man das jetzt noch sehen. Und da habe ich zum Beispiel auch Philipp vorher kennengelernt und so viele mehr Sportfotografen kennengelernt. Und ja, es war sehr cool. Und da bin ich einfach verliebt geworden in Sportfotografie und das anderes zu machen und Emotionen zu festzulegen und das eigentlich. Und dann ist es nochmal krasser, dass ich dann ein paar Jahre später eine Nachricht bekomme von Philipp, wenn ich Bock habe, um nach Paris zu kommen, um mit den Jungs zusammen dann die Olympische Spiele zu fotografieren.
Wie war das für dich, als die Nachricht kam? Wie war das?
Ich meine, ich war komplett begeistert, das weiß ich noch sehr. Ich war schon so, holy fuck, was habe ich jetzt gemacht? Wie dann? Warum ich, weißt du? Ich bin eine Holländerin, ich wohne so halb in Deutschland und warum ich, weißt du? Aber ja, es war unfassbar cool, um so eine Nachricht zu bekommen, mit Leuten so zu arbeiten und eng zu arbeiten und so ein cooles Fotobuch zu machen und auch deine Name auch in die gleiche Design, dass es da so alles zusammen, es war einfach ein Moment, dass alles zusammen kam, in alle Arbeit, die ich reingesteckt habe und dann, ich weiß nicht, dann könnte ich nach Olympia, die Olympischen Spiele und die Olympischen Spiele war immer ein Traum für mich. Ich habe früher Sportmanagement studiert und immer war Olympische Spiele eben, keine Ahnung, wer das in Management war oder keine Ahnung, ich wollte immer nach Olympischen Spiele. Und um das so, von so eng und so nah zu erleben, ist natürlich, ja, ist next level. Ich habe gerne angeboten.
Also damit ging es dann für dich ja so richtig los eigentlich, oder? Also das war dann ja wahrscheinlich auch wieder Türöffner für viele andere neue Projekte und dann vielleicht auch wieder durch andere Türen so durchgehen zu können. Und inwiefern würdest du sagen, hat Olympia so deine Art zu arbeiten dann verändert?
Ich würde sagen, bei mir ist es ein bisschen früher losgegangen, eigentlich seit München und danach bin ich von der DFB-Frauen, bin ich Teamfotografin gewesen, vor 1,5, 2 Jahren und danach habe ich Olympia gemacht. Ja, natürlich, viele Türen öffnen sich schnell dann auch in den deutschen Markt, aber auch in den holländischen Markt, internationalen Markt in generell. Du bekommst in 23 Tagen oder wie viele Tage wir auch dort waren, so viel Eindrücke, du erlebst so viel Stress und so viel Müdigkeit und du erlebst so viel, dass nichts schlimmer sein kann, arbeitmäßig als die Olympiade. Und in aller Respekt in was wir da gemacht haben. Und das ist ein Traum, um da zu sein. Es war ein Traum, um da zu sein. Aber es war sehr hart. Ich meine, ich habe jede Nacht so 4 Stunden geschlafen, 23 Tage lang, so ein Stress nachts wach geworden. Noch was in meine SD-Karte, sind meine Batterie aufgeladen. Nicht so viel essen, sehr warm, es war so 35 Grad, du schleppst so 20 Kilo auf deinen Rück mit all deinem Equipment natürlich und ja, es ist sehr hart, es sind harte Arbeitsbedingungen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Es war die geilste Zeit, ich habe so viel Spaß gehabt, ich habe sehr viel Cooles erlebt und so. Aber danach denkst du auch, okay, nichts ist mir schlimmer als Olympia, was wir da erlebt haben. So, dann denkst du, gehst du jetzt zu einem Wettkampf oder ein keine Ahnung, ein Event oder ein Job und denkst, okay, cool, was machen wir jetzt hier? Lassen wir Spaß haben, lassen wir, keine Ahnung. Ich schaue jetzt jeden Job auch anders an und nicht so, ich muss liefern, nur Stress, weißt du. Aha. Mehr, okay, lassen wir Spaß haben und dann kommen gute Fotos raus und lassen wir genießen, auch von dem Moment selber. Mhm. Wenn du nicht genießt von dem Moment, bekommst du Stress. Und wenn du Stress bekommst, gehst du in Long-Term, in Burnout. Und dann ist es kaputt.
Also bist du dann, wenn du in so einem Fotojob bist, ne, bist du dann Beobachterin oder bist du Teil der Situation, Teil der Stimmung? Was würdest du sagen?
Es hängt ab von deinem Job. Du musst deine Position wissen und kennen. Es hängt ab von deinem Job, es hängt auch ab von deinem Moment. Es ist manchmal, wenn du in einem Team bist, natürlich bei einem Training oder bei einem Wettkampf oder bei einem Match oder beim Fußball zum Beispiel, wenn ich bei Bayern fotografiere, dann beobachtest du nur, fotografierst du nur. Aber die Momente dazwischen, wenn du denkst, hey, jetzt kannst du quatschen oder keine Ahnung, ins Bus oder vor oder nach dem Training oder kannst du natürlich ein bisschen Stimmung machen. Das ist genauso, wenn ich in die PR-Sache mache mit Eliud Kipchoge zum Beispiel in China und so, oder Wettkämpfe in Marathons oder keine Ahnung, solche Sachen, musst du auch deine Position kennen. Du musst wissen, wenn du deine Fresse halten musst und wenn du einfach sagen kannst, hey, lass mal ein bisschen Stimmung machen und das hilft auch die Athleten, und ein bisschen die Lockerheit zu bekommen. Mhm. Und manchmal, du musst dein, es ist nichts per Job, würde ich sagen, oder definiert per als Person. Du musst es fühlen. Und wenn du das nicht fühlst, dann nervt der Athlet den Kunde und nervst du die komplette Situation und dann, das geht dann nicht. Ja, das würde ich sagen.
Wenn du jetzt so mit zum Beispiel Eliud Kipchoge so unterwegs bist, das ist ja so der absolute Goat irgendwie.
Yes.
Und ja. Wenn man, also du beobachtest ihn dann und machst die Fotos und bekommst ihn ja auch mit, wie er so ist, also wie er vielleicht auch mit anderen Menschen umgeht oder wie er sich bewegt, ja. Und so. Hast du von dem irgendwas gelernt oder konntest du dir von dem irgendwas abschauen oder was hat dich so beeindruckt von dem?
Was bei ihm mich gleich beeindruckt hat von der ersten Job, das ich mit ihm zusammen gemacht habe, das ist schon so vor 3 Jahren, glaube ich, wie er umgeht mit seiner Energie. Wenn er viel Energie reinstecken muss und wenn er viel davon rausbekommst, auch von der Long-Term Vision, und wenn er sagt, hey, jetzt stecke ich ein bisschen weniger Energie rein und dann bekomme ich das später, kann ich mehr reinstecken in andere Momente. Du musst nicht immer 100% deine Energie reinstecken. Weil wenn du das machst, dann bist du komplett tot am Ende des Tages und kannst du in Long Term kannst du nicht mehr arbeiten oder arbeiten in Gesamt. Mhm. Was er in meiner Meinung sehr gut macht, ist, dass er weiß genau die Momente, wenn er wie viel Energie reinstecken muss, was für Leute er vor ihn hat, was für Medien das sind, und jetzt, wenn er auch ein bisschen so ein mehr so eine andere Rolle bekommt, nichts andere Rolle, das ist immer noch natürlich Profiathlet und trainiert und aber auch mit seinem World Tour, mit dem Message, was er da machen willst oder machen willst, dann er weiß genau, wie viel Energie er wo reinstecken muss und wie viel er da zurückbekommst. Und das beeindruckt mich sehr. Und von da aus habe ich auch viel gelernt, dass du nicht immer in ein Zimmer reingehen musst, hallo, ist mit 100%, 200% Energie, weil dann hast du selber ein Problem später oder die Tage danach. Und manchmal ist 25% auch genug, um zu bekommen, was du willst. Und manchmal ist 50% auch genug. Oder manchmal musst du 110% reingeben und ja, dann hast du 10% zu viel reingegeben. Aber du musst nicht überall 100% reinstecken, weil am Ende des Tages bist du tot.
Ja, also sich eigentlich vorher Gedanken darüber machen, wie viel gebe ich in welchem Moment oder in welcher Situation oder wie viel ist dann nötig, um das zu bekommen, was ich mir erhoffe oder erwarte.
Genau. Und natürlich in jeder Situation ist es auch wieder anders. Und ja, das habe ich sehr gelernt von ihm, und wie zen er ist in seinem Kopf ist wie ich das sehe, wie ich würde nicht sagen, sehr, er ist wirklich, wie er auf Interviews, wie er da ist, ist auch so in Real Life. Und das ist sehr schön, dass du nichts also so anderes sein ruhig. Musst. Als, oh. Ja, ja, sehr ruhig, sehr Inspiration. Ja, so ist er auch in Real Life.
Oh, ja. Kennst du das, wenn man so in der Umgebung von einem Menschen ist, der so super aufgedreht und aufgekratzt ist, dass einen das auch anstrengt und dass, wenn man in der Umgebung ist mit Menschen, die so ganz ruhig und entspannt sind, dass einen auf das auch Fall. Entspannt? Also einfach, dass ja. man dann so einfach nur dadurch, dass die Person da ist, ist man plötzlich selber auch total relaxed. Kennst du das?
Ja, auf jeden Fall.
Und so auf jeden Fall. Ist es mit ihm dann?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das würde ich schon sagen. Ich meine, er ist sehr ruhig und das entspannt mich auch natürlich und die Leute um ihn hin. Ja, und das ist cool. Das ist sehr beeindruckend, dass er so ein, ich meine, so ist sein Leben auch. Es ist sehr organisiert, würde ich sagen. Natürlich sehen Leute ihn nur, wenn er Wettkämpfe hat oder wenn er PR-Sachen macht und dann ist es komplett Chaos. Aber sein Leben und wie die da leben in Iten, in Kaptagat, in Eldoret und in Kenia, so der Ort, wo die trainieren eigentlich, es ist sehr basic. Leute denken, hey, die haben alle neueste Technologie ever, aber es ist gar nicht so. Die leben einfach so basic, die genießen die Sonnenschein, die genießen draußen sein, die stehen morgens auf am 5.30 Uhr und essen kein Frühstück, ziehen die Schuhe an und gehen laufen. Und die laufen dann, ja, dann am Donnerstag 42 Kilometer oder 38 Kilometer und gehen einfach. Und nach dem Lauf klatschen die einander ab und laufen die wieder zurück nach dem Camp. Wo du alle wohnen und dann duschen die und essen die ein bisschen Frühstück auf so einem Plastikstuhlen und chillen die, haben vielleicht einen Physiotermin und schlafen die ein bisschen und danach gehen die wieder, ziehen wieder Schuhe an, genau so.
Und hast du da den Eindruck, dass sie damit happy sind, also dass das ist, was sie glücklich macht?
Auf jeden Fall. Ich denke, das ist auch Teil von einem Success. Ich denke, manchmal, dass wir alles ein bisschen zu weit, zu viel, wie sagt man das, zu viel über Sachen nachdenken. Mhm. Und denken, oh, ich muss das machen, um das zu bekommen. Und ja, ich meine, die gehen einfach. Du brauchst nicht so viel und laufen und Marathon laufen und ist einfach ein Basic Sport auch. Und das ist auch das Schöne daran.
Du musst das auch machen, nicht mehr machen. Was einen glücklich macht und irgendwie die Sache nicht zerdenken, nicht unnötig kompliziert machen, sondern sich so ein bisschen da so auf sein Gefühl verlassen dann. Also so wie du es mit der ja. Fotografie ja eigentlich dann auch gelernt hast zu machen.
Ja, ja, genau, ja.
Aber jetzt ist es ja auch so, wenn du so mit, sagen wir mal, einer Mannschaft oder einem Team unterwegs bist oder auch bei einzelnen Sportlerinnen oder Athleten so ganz nah dran bist. Du hast ja irgendwie auch eine gewisse Verantwortung der Person gegenüber. Also welche Momente zeigst du, welche Momente zeigst du auch bewusst nicht und so. Also wie gehst du damit um, mit der Verantwortung, die du als Fotografin in so Momenten hast, wo du so sehr persönlich und nah an dann die Situation und die Menschen rankommst?
Ich meine, die Athleten, natürlich sind viele Fan davon, aber die sind auch nur ein Mensch. Und das musst du respektieren. Und du musst manchmal selber denken, hey, will ich in dieser Situation selber fotografiert werden? Und was ist der Mehrwert davon? Am Ende des Tages hat man viele Vertrauen von den Athleten und Innenmannschaften und Leute, die man fotografiert. Und die Vertrauen muss man aufbauen. Mhm. Und da steckt man viel Arbeit rein, um das aufzubauen. Aber das kann auch schnell weggehen. Du kannst es schneller kaputt machen, als wieder aufzubauen. Und da muss man sehr, das ist sehr fragil, würde ich sagen, diese Linien. Ich bin ziemlich zurückhaltend in manche Fotos, zum Beispiel beim Frauenfußball, es ist immer sowas, was ich sagen ist, wenn ich Cellulitis zum Beispiel sehe im Frauenfußball, würde ich ein Foto nicht hochladen, auch nicht meinen Kunden, weil ich denke nicht, dass Frauenfußball so weit jetzt ist. Nicht Frauenfußball selber, nicht die Athleten selber, aber den Frauenfußballfans und die Fans in Gesamt sind nicht weit genug, dass wir sagen können und verstehen können, dass es die Frauenkörper so ist und dass Cellulitis einfach immer bei Frauen da ist, egal wie trainiert die sind. Ich habe die krasseste, trainierste Sportlerinnen vor meinen Lens gehabt. Und immer noch sieht man manchmal bei Frauen die Cellulitis. Und das ist einfach wegen die Frauenkörper, die da so gebaut ist und die so ist. Und viele Leute denken dann, hey, keine Ahnung, die sind nicht fit genug. Die stecken nicht der Arbeit drin. Und das finde ich sehr unfair an einen Athlet, Athletin, an der Mannschaft, an die komplette Frauenfußball- und Frauensportwelt. Und deswegen, ich lade das nicht hoch. Und ich habe da viele Diskussionen auch mit Leuten drüber gehabt, auch mit Athletinnen. Und die verstehen es auch, dass ich das nicht hochlade. Stell mal vor, das ist dein eigenes Foto und du stehst da, ey, das ist ein Moment. Du kannst auch ein Millisekunde auch ein Foto davor nehmen oder nachnehmen und das hochladen. Und das macht fast keinen Unterschied. Aber dass man die Cellulite auf den Beinen sieht, das sieht einfach, für viele sieht das unsportlich aus. Und Leute verstehen das nicht. Deswegen, ich lade es nicht hoch. Aber das ist genauso oft mit Gesichtsausdrücken zum Beispiel, auch mit Marathonlaufen oder die Athleten oder Innen, die, keine Ahnung, die haben dann so Nase, wie heißt das? So,
Rotz.
ja, das haben die
Ja.
auf Gesicht oder so. Und ich achte schon manchmal schon darauf, hey, wie viel ist das? Sieht das okay aus? Oder manchmal haben Leute so halb den Auge zu oder offen und kann ein sehr cooles Foto sein, aber wenn es so aussieht, dann sieht es einfach blöd aus. Und ich versuche in meinen Fotos die Athleten innen oder Athleten, keine Ahnung, die Person in meiner Linse stärker zu machen, besser zu machen. Und so versuche ich auch meine Fotos zu machen. Und ich will, dass die cool aussehen, gut aussehen, stark aussehen. Für das brauchen die nicht nur, aber das verdienen die auch. Mit wie viel Arbeit die reinstecken, um zu machen, was sie machen.
Also du willst eigentlich mit den Bildern, die du machst, zeigen, wie die Menschen halt wirklich sind. Also für dich sind das ja starke Menschen, dadurch, dass sie sich jahrelang auf das Ziel Olympia vorbereiten können oder auf eine Bestleistung oder was auch immer. Und dann willst du sie halt auch genau so transportieren in deinen Bildern. So, das ist der
Ja.
Respekt, den du dann einmal, ich sag mal, vor der Ästhetik hast, also oder vor dem Wohlbefinden. Aber irgendwie ja auch der Respekt, den du vor denen insgesamt hast und der Arbeit, die sie reingesteckt haben, um dahin zu kommen, wo sie sind.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden
Mega
Fall ist es,
Grundlage, ja.
und das ist auch Teil von Fotografen, in meiner Meinung, in der Arbeit, die wir machen als Fotografen. In meiner Meinung. In Sport. In Sport, ja, ich glaube, Leute wissen nicht, wie viel Arbeit die Leute reinstecken. Es ist nicht nur so ein Tagesarbeit, dass man denkt, hey, dann trainieren die und dann sind die fertig. Nein, die kommen zu Hause an und dann sagen die, hey, was ich esse jetzt, ist auch Teil von meiner Arbeit. Wie viel ich schlafe, wie viel ich chille, wie viel ich nichts mache, was ich mit meinem Kopf mache, ist Teil von meiner Arbeit. Alles ist einfach Teil von deiner Arbeit. Die komplette Leben. Wenn du und ich zum Beispiel Freitagabends, wir gehen trinken, wir gehen saufen. Samstag fühlen wir uns ein bisschen schlechter. Ja, das ist egal für uns. Weißt du, okay, wir verlieren vielleicht ein bisschen von unserer Arbeit, aber die Leistung zum Beispiel im Gesamt ist nicht abhängig davon. Verstehst du, was ich meine?
Absolut.
Es ist nicht, bei Athleten ist wirklich, was du reinsteckst, ist was rauskommt. Und wenn du falsche Sache reinsteckst, dann kommt es auch falsch raus. Natürlich sind manche Athleten da mehr Gefühle, haben mehr Gefühl davor oder weniger Gefühl davor und haben dann weniger Effekt davon, um keine Ahnung, manchmal einen Burger zu essen oder so. Weil manchmal ist es auch mal gut für den Kopf.
Voll, ja.
Aber du weißt, was ich meine. Es ist einfach, ich versuche einfach immer so einen Athlet oder Athletin starker zu machen und gut auszusehen, und die verdienen das einfach auch.
Finde ich mega. Also so eine, das ist eine schöne Haltung der Arbeit gegenüber, so dem, den Anspruch, den du damit verfolgst. Also dass man dann nicht so, ich sag mal, um jeden Preis in jeder Situation immer die Kamera draufhält und irgendwie es ja scheinbar nicht darum geht, das Foto zu machen, was vielleicht die krasseste Reichweite erzeugt oder sonst irgendwas, sondern halt so, dass das den Menschen, die du fotografierst, gerecht wird. So, das finde ich irgendwie eine schöne Haltung dem gegenüber.
Ja, und du musst auch denken, was ist dein, ist es ein Short-Term Gain oder ein Long-Term Gain? So, wenn ich einfach ein Foto habe von einem Athlet, die eine Pizza oder einen Burger oder ein Pommes oder keine Ahnung, sauft und half besoffen am Straße liegt und diese Foto hochladen, okay, cool, bekommt viele Reichweite, Short-Term Gain. Aber wie schauen Leute, andere Athleten, Kunde nach dich als Person, aber als Fotograf, dass du das hochgeladen hast? Was für Respekt hast du zum Mensch? Und wie viel verlierst du in einem langen Termin?
Ja, verstanden.
Absolut. Und viele Leute verstehen solche Sachen nicht, weil die denken, oh, klick Social Media. Und das ist schade. Und das machen die, ja, viel mit kaputt. Weil die Athleten sind auch nur Mensch.
Aha. Und auch da, ich meine, letztendlich, dass du deine Arbeit gut machen kannst, das basiert ja letztendlich auf Vertrauen. Also von Vertrauen von den Auftraggebern, der Brands, die dich irgendwie buchen für einen Job, oder dann auch die Vereine oder die Sportlerinnen, Sportler, die sich aussuchen, dich nah ranzulassen, weil sie irgendwie wissen, du gehst damit auch verantwortungsvoll dann um. Und es ist ja auch so, wenn du so in jedem Moment dabei bist, also du kriegst ja auch, du kriegst Siege und Erfolge mit, aber du bekommst ja auch Niederlagen mit. Also so die ganze Bandbreite, die der Sport so zu bieten hat. Und das, was ich von zu Hause sehe, ist ja oft dann, jemand ist Erster geworden oder jemand kriegt eine Goldmedaille oder da stehen drei auf dem Podium. Und es gibt eine Ergebnisliste, da steht alles so schwarz auf weiß drinne. Aber wenn du jetzt mal überlegst, dass du ja die Situation ganz anders mitbekommst, und du bekommst es ja auch mit, wenn die vom Podium runtergehen und wenn die in die Umkleidekabine gehen, wenn die wieder alleine sind und wenn so das ganze Brimborium drumherum ruhiger geworden ist und die vielleicht auch alleine so mit sich sind. Hat sich so deine Sicht auf Erfolg oder deine Sicht, was Erfolg ist, verändert, dadurch, dass du es so nah mitbekommst, wie die Menschen damit das erleben?
Ja, schon, würde ich sagen. Aber vielleicht bin ich auch da ein bisschen so ein blöder Person drin, weißt du. Ich denke, ja, auf jeden Fall, weil du siehst natürlich die alle Euphorie und so, das Moment von, ja, wir haben gewonnen, und dann bekommen die Goldmedaille, und dann sieht man auch die so Tag danach und denkt man, okay, was jetzt? Was jetzt? Ich meine, so denke ich dann, weißt du? Und ich weiß dann nicht, was dann genau umgeht im Kopf von Athleten. Aber es ist okay, was jetzt? Machen wir das jetzt wieder? Oder was ist jetzt das nächste Ziel? Oder was jetzt? Was ist jetzt das nächste? Was ist jetzt das du noch erreichen willst? Und vor was erreichst du das? Ist es genauso, wie was wir gesagt haben vorher? Ist es Bestätigung? Warum machen Athleten das? Oder ist das einfach selber, dass du selber zeigen willst, dich selber zeigen willst, dass du es klar machen kannst? Ist es auch eine Mischung von beider? Ist es, ja, das ist, was ist der Grund? Ist es Spaß? Haben die richtig noch viel Spaß daran? Wie weit wollen die das noch machen? So, manchmal schauen wir Athleten an, so, vielleicht musst du mal aufhören. Weißt du, was ich meine? Es ist so, aber dann haben die noch zu viel Spaß daran. Verstehst du, was ich meine?
Denke ich dann. Cool. Das ist ja cool.
Und das ist einfach der Sweet Spot. Das willst du haben. Du willst einfach den Spaß daran haben und einfach sagen, hey, ich habe noch so viel Spaß daran, ich will noch weitermachen. Und ich muss nicht mehr zeigen. Weil ich denke, wenn du alles gewonnen hast, dann musst du auch nicht mehr zeigen. Und dann hast du so schon gesagt, okay, cool. Stell mal vor, du hast alles gewonnen, so Weltmeisterschaft, so Lionel Messi zum Beispiel, ja. So, die hat Weltmeisterschaft gewonnen, die hat, was hast du mir, Copa del Rey hast du ja gewonnen, glaube ich.
Ich habe alles gewonnen, was man so gewinnen kann, ne?
Er hat alles gewonnen, alles. Und was muss er jetzt noch denken? Okay, mehr Kohle braucht er auch nicht. Muss voll Spaß machen. Einfach die Liebe vor Fußball.
Und das ist ja total schön. Also wenn man so das bei Menschen sieht, wo man halt das Gefühl hat, ja, die müssen es nicht mehr machen, aber die wollen es halt machen, ne? Weil es ihnen einfach Freude bereitet. Das ist ja total schön und da kann man sich ja, glaube ich, auch viel von angucken. Aber es gibt ja wahrscheinlich auch so andere Beispiele, wo es genau das Gegenteil der Fall ist. Hast du das schon mal erlebt, wo du so was beobachtet hast, wo du dann vielleicht auch einen Erfolg miterlebt hast und dann aber eigentlich so in dem, wie du es danach auch mitbekommen hast, dass das eher traurig war? Also wo du so für dich gedacht hast, das ist eine Person, die kann das irgendwie gar nicht genießen oder der fehlt an anderer Stelle was, was eigentlich dazu führen würde, dass der oder die glücklich sein könnte. Gibt es sowas auch?
Nicht, dass ich so direkt miterlebt habe, würde ich sagen. Ich würde sagen, man sieht man sehr oft, wenn jemand so Silber gewinnt, weil Silber verliert man, Bronze gewinnt man. So Silber ist immer so ein Farbe oder so, dass man sagt, ja, du hast es verloren, weil das letzte Spiel ist natürlich das Spiel, das man verliert, weil du willst Gold gewinnen. Mhm. So, das ist dann vielleicht die andere Seite, was du gerade gesagt hast. Ja, aber verstanden. So gewinnen und danach denke, hey, na, was habe ich nicht echt so miterlebt, weil Leute sind noch zu viel in Euphorie. Vielleicht so, das ist so ein ganz bekanntes Phänomen, ist so Post-Olympic Dip. Leute, die bei Olympischen Spielen so Goldmedaille gewonnen haben und danach denken, was ich gerade gesagt habe, okay, was jetzt? Für was habe ich das jetzt gemacht? Ich habe es jetzt. Aber was ich auch gehört habe, dass das Gefühl von Adrenalin, das Gefühl von Gewinn auch einfach ist wie eine Droge. So, du willst es nochmal erleben.
Wie das Gefühl vom Foto machen.
Genau, es ist, du willst es nochmal erleben, nur nochmal erleben. Und von das trainiert man. Und das habe ich gehört und das kann ich auch voll verstehen und nachvollziehen. Dass einfach die 2-3 Wochen oder wie lange das auch ist, dass du noch voller Euphorie hast von einer Goldmedaille, dass du das noch mal erleben willst. Mhm. Aber ich denke dann auch, dass der Euphorie von einem Ersten nicht besser sein kann, dass der Zweite nicht besser sein kann als ein Erster. Weil ein Erster ist natürlich ein neues Gefühl. Und ein Zweiter versuchst du das Gefühl nochmal zu suchen und zu bekommen.
Ja, ich überlege gerade, wenn man sich so Sport anschaut und vor allen Dingen dann auch Bilder sieht nachher, das ist ja so das Offensichtliche, ne? Aber ist das, also was übersieht man? Weißt du, also ich seh ein Foto, das hat eine Ästhetik, das ist schön, das drückt vielleicht auch Emotionen aus und ich kann mich da reinfühlen. Also es ist ja nur eine Momentaufnahme, es ist ja nur ein Ausschnitt. So. Ja. Was glaubst du, was übersieht man?
Was sieht man nicht? In der Euphorie, was sieht man nicht? Ich meine, die komplette Arbeit, die man reingesteckt hast. Was ich gerade gesagt, ich meine, was ich versuche zu fotografieren, komplette Arbeit, was die Athleten reingesteckt hat, die Tage, dass sie sagen, nee, heute war nicht mein Tag. Die Tage, wenn die sagen, oh, meine Verletzungen zum Beispiel oder einfach nicht da sind im Kopf von langer Zeit oder wenn du einfach down sind oder wenn die einfach nicht die Tage haben und keine gute Leistung zeigen, die Tage, ich meine, die sind auch nur Menschen und das vergisst man schnell. Die sind kein super Robots. Auch Eliud Kipchoge nicht, ist auch nur ein Mensch. Auch wenn Leute denken, dass er so ist, aber sie sind nur Menschen. Auch die DFB-Frauen Frauen sind das und bei Bayern genauso und mit allen Athleten, mit wem ich zusammen gearbeitet habe. Und das sind nur Menschen. Und wir haben alle gute Tage, schlechte Tage. Wir erleben alle viel. Wir manchmal bekommen auch schlechte Nachrichten, gute Nachrichten. Wir haben manchmal auch mal Schmerzen. Ja. Und das sieht man nicht. Wir sehen nur schwarz-weiß, was passiert auf dem Platz und was passiert da, was ist die Leistung. Du weißt nicht, was genau passiert ist in die komplette Woche. Du weißt nicht, was komplett passiert ist am Tag selber. Du hast keine Ahnung, was die Entscheidung ist von deinem Coach, was die Entscheidung ist von, wie die sagen, du musst spielen. Du hast keine Ahnung, was der Feedback ist von Coach nach Spieler. Oder du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Du sitzt nur 90 Minuten auf dem Platz und du hast keine Ahnung, was da noch mehr auf den komplette andere Woche, auf die andere Stunden passiert, was genau diese 90 Minuten beeinflussen kann. Mhm. Und das ist genau auch, was mir nervt, wenn ich so hasse Kommentare sehe online. Weil du hast keine Ahnung. Leute haben keine Ahnung. Die wissen auch nur so 0,1% von was passiert.
Mhm,
und stimmt. Mit dieser Information judge die Spieler und Spielerinnen oder die Athleten auf dem Platz oder wo die auch, was sie auch machen.
Ja, ich denke gerade drüber nach, wenn du so erzählst. Also ich finde es dann selber schade, dass man manchmal so Bilder, die man sieht, so wegwischt. Also zum Beispiel Instagram, ne? Du scrollst so durch und dann siehst du eine Sekunde ein Bild und sagst ja schön oder nicht, Like oder nicht und dann scrollst du so weiter. Aber eigentlich würde ja ein Bild erst dann richtig gut werden, wenn man sich's lange anschaut und versucht so dem Athleten oder der Athleten so ins Gesicht zu schauen, die Körperhaltung und dann mal über genau, über alles, was du jetzt angesprochen hast, mal so nachzudenken. So. Dann, also dann geht ja so ein Raum auf, das, wo man dann eigentlich, je länger man sich das Bild anguckt und je mehr man drüber nachdenkt, desto krasser wird das Bild.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Das, wenn, ja, genau. Wenn das auch gut fotografiert ist, ein Foto hast mit viel Storytelling drin, dann schon echt. Und ich denke, da sieht man natürlich in Euphorie-Fotos sehr. Aber auch in so Verliererfotos. Ich weiß noch, wenn ich die Weltmeisterschaft in Australien fotografiert habe, beim von den deutschen Frauenfußball, waren wir in Australien und natürlich auf eine sehr blöde, kacke, scheiße Weise sind wir rausgegangen in der Gruppenphase. Und da muss man die letzte Spiel, muss man auch die traurige Emotionen fotografieren. Und ja, das ist einfach eins sehr, sehr scheiße zu machen. Weil, wie ich gerade gesagt habe, wir brauchen emotionelle Fotos und die werden auch genutzt, auch durch die Spielerinnen selber. Aber Euphorie ist natürlich immer schöner zu fotografieren. Aber an der anderen Seite, ich bin dann so auch weit in der Team rein, dass du selber auch Emotionen hast. Ich muss auch nach Hause. Die Mannschaft muss nach Hause, aber du musst auch nach Hause. Und du hast eine mega coole Zeit dort, aber du musst auch nach Hause. Du hast auch Emotionen dann, weißt du, was ich meine? Und dann muss man Fotos machen, wenn man das nicht machen willst. Aber du musst dann auch Fotos machen, was die Geschichte erzählst. Und wie du gerade gesagt hast, so, dass eine Geschichte erzählt, dass Leute einfach dran schauen können und sagen, hey, das ist die Arbeit, die reingesteckt haben. Das sind die Ziele, die hätte. Das sind die Emotionen, die dann rausgekommen sind. Und
also das stelle ich mir wie so einen inneren Widerstand vor, was du gerade beschreibst, aber was auch total interessant ist, dass du dann so einen Moment erlebst, wie das Team startet aus und du wünschst es dir ja nicht. Also du bist dann ja, du siehst dich ja da auch so, du willst ja, dass sie weiterkommen und dass sie glücklich sind und so. Und dann musst du das aber festhalten in Bildern. Das ist ja dann so ein innerer Widerstand. Und das ist halt dann, das ist super anspruchsvoll, dann irgendwie Bilder zu machen, ne? Also so die Kamera auf eine Situation zu halten, die man gar nicht festhalten will, aber man muss, weil es der Job ist.
Ja. Ja, es ist sehr hart. Es ist sehr hart, weil ich war so in dem Team auch, in der Mannschaft. Die komplette Mannschaft war so, keine Ahnung, du siehst als Teamfotografin alles, was sie in diesem Monat oder diese Zeit reinstecken. Jede Trainingseinheit, jede, keine Ahnung, Essen, zwischendurch, du lebst und alles zusammen. Du bist echt Teil der Team und du lernst jede Person gut kennen. Und ja, und da muss man, wenn die sehr traurig sind, muss die da abfotografieren. Da hat die nicht so Bock drauf, muss ich sagen. Aber ja, trotzdem, das ist auch Teil der Arbeit und das ist auch Teil der Storytelling und Teil der Fotografie und Teil von Sport, leider.
Absolut. Und am Ende ist es ja auch so, gerade weil Emotionen zum Sport dazugehören, ist er ja so schön. Also ich glaube, Sport, ja, man macht ja, um was zu fühlen. Also irgendwie sei es Gefühle zu vermeiden und dann eben die Niederlage nicht zu erleben, weil man weiß, wie schlimm sich das anfühlt, was ja auch einen motivieren kann. Oder auch, weil man weiß, wie schön sich Erfolg anfühlen kann. Und dass letztendlich, dass so alle Optionen bestehen, also dass man scheitern kann, dass man aber auch gewinnen kann, das macht's ja aus, so für alle Beteiligten. Aber gibt's, wenn du überlegst, einen Moment, das war so für dich der emotionalste Moment, den du im Sport fotografiert hast? Fällt dir da was ein, egal ob jetzt Sieg oder Niederlage?
Ich meine, das war ziemlich emotional, die WM. Aber auch der Bronzemedaille bei Olympia von den DFB-Mädels und DFB-Frauen. Das war super. Ich meine, das Spiel überhaupt, ich weiß nicht, wer du es gesehen hast, es war dritter, viertes Platz gegen Spanien. Penalty, Julie schießt rein. Aber natürlich schießt sie rein. und dann letzte Sekunde bekommt Spanien ein Penalty. Und Ann-Kathrin Berger macht Ann-Kathrin Berger in halt die Penalty. Aha. Und natürlich, ich war emotional noch komplett in der Team involviert. Dürfte dann nach Lyon von Paris nochmal nach Lyon abreisen von den, was Lyon oder Marseille oder so, abreisen von den, vor der Spiel. Auch wenn ich vor DOSB habe ich da gearbeitet und dann habe dann vor Team Deutschland das Spiel fotografiert, so nicht vor DFB eigentlich. Mhm. Ja, so, und ich war todesmüdes. Es war der letzte Tag von den Olympischen Spielen. Und ja, natürlich, alles kam raus. Es war echt krass. Und so ein Spiel auch und so involviert und so. Ja, es war einfach krass. Und ich denke, das war einfach die krasseste Spiele, die ich fotografiert habe. Das war einfach verrückt. Aber da musst du auch deine Emotionen wieder an der Seite legen. Weil du hast selber Euphorie, du bist selber komplett over the moon und verrückt und krass und alles passiert in deinem Kopf. Aber dann noch musst du sagen, ich muss jetzt meinen Job machen, ich muss fotografieren und nicht feiern. Du musst Fotos machen und nicht komplett die Kamera wegschmeißen und keiner wegrennen oder so oder Party machen. Du hast nur eine Arbeit.
Ja, krass, ja. Also ich habe auf jeden Fall so durch die Stunde verstanden, wie aufgeladen diese Arbeit ist. Also das ist halt jetzt nicht so... Ja, ich halte mal meine Kamera dahin, dass es nicht nur um Ästhetik geht. Also ein gutes Foto ist nicht nur irgendwie von der Anordnung her perfekt oder so, sondern dass es halt irgendwie um den Ausdruck, um die Geschichte dahinter geht, um auch das Transportieren der Emotionen, die du auch selber ja erlebst und die du kennst und in die du dich reinfühlen kannst. Und hat mega Bock gemacht, das mal so von dir erklärt zu bekommen, was so deine Arbeit so zugrunde liegt und auch was der Bonus ist. Also, dass die Aufmerksamkeit oder so der Lob für die Arbeit dann eigentlich nur das i-Tüpfelchen so ist. Es gibt immer eine letzte Frage, und zwar normalerweise spreche ich ja mit Athletinnen oder Sportlern, so die kommen, und frage immer, was glauben die, kann man aus dem Sport fürs Leben lernen? So, was glaubst du denn, was man aus dem Sport fürs Leben lernen kann?
Boy. Dass es nicht immer schön ist. Ich meine, wenn man gewinnt, wenn man verliert, es muss nicht immer schön sein. Und Sport ist auch nicht immer schön. Die Weg zum Success oder Erfolg ist nicht immer schön. Auf jeden Fall nicht. Und ich denke, das sind viele Hardships, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch so sagt, die man durchgehen muss und verstehen muss und dich selbst kennenlernst in den Prozess dazu. Und dass es auch nicht schön ist, aber am Ende ist der Result und das, was rauskommt, ist das Schönste.
Also das Ziel ist es wert.
Das Ziel ist es wert, würde ich sagen. Und ja, Und was man online, das ist genauso, was man online sieht, ist nicht immer, was das Realität ist. Mhm. Und das ist auch, denke ich, was ich versucht habe zu erzählen.
Bei mir ist es auf jeden Fall angekommen, definitiv. Ja.
Ich hoffe auch mit meinem holländischen Deutsch, dass es okay war.
Auf jeden Fall. Jetzt ist mir aber gerade noch eine letzte Frage eingefallen. Und zwar, du hast ja gesagt, bei dir war immer so das große Ziel Olympia. Das ist ja jetzt so wahr geworden. Hast du ein neues? Also gibt es irgendwie ein neues Ziel oder so ein neues Motiv oder irgendeine Sache, wo du sagst, ey, das will ich auf jeden Fall erreichen?
Ich würde sagen, nach der Olympia bin ich auch ein bisschen so in ein Loch gefahren, weil ich dachte mir, hey, Olympia war das Ziel, das war das Geiste, ich wollte da immer hin. Und ich bin nach so zwei Jahren so freelancen in Sportbereich, so seit 2022 in Sportbereich, habe ich das schon erfolgt. War ich schon da. Das ist schön, aber es ist nicht immer schön, um schnell bei deinen Zielen zu kommen, weil du dann nicht so schnell neue Ziele hast.
Oh, ja.
Ich habe jetzt so viel mehr das Gefühl, dass ich jetzt genieße von jedem Tag, dass ich Sachen mache, mit wem ich arbeiten kann und dass ich das einfach voll genieße. Ich genieße einfach jedes Projekt, um wo ich bin und was ich mache und mit wem ich bin. Und ich genieße einfach, versuche einfach jedes Moment zu genießen und nicht immer so fokussieren auf so, hey, was ist next, what's next, what's next? Mhm, was ist mein nächster, keine Ahnung, Job, Arbeit, ich muss mein Handy checken. Nein, du kannst einfach auch mal Handy weglegen und sagen, hey, ich genieße hier, wo ich jetzt bin. Wenn du das hier in Deutschland ist oder wenn du das in Holland ist oder wenn du das in Kenia, Äthiopien, Uganda, China, keine Ahnung ist. Egal, genieß es, genieß einfach den Tag und was du dann jetzt in den genauen Zeit erleben darfst. Und das ist natürlich auch nur ein Prozess, dass ich jetzt noch lerne und nicht immer nach dem Result oder den nächsten schaue. Und das ist ein Prozess, dass ich zusammen mit einem Personal Coach sehr, sehr bearbeite, auch in meinem Kopf und so. Aber das geht jetzt langsam so gut, würde ich sagen. Oh. Und viel besser. Ich bin auch weniger platt, wenn ich zurückkomme von einem Job, weil ich einfach echt genossen habe und das gesehen sehe als Erfahrung. Und würde dann auch mal sagen, dass mein nächstes Ziel habe ich schon im Kopf. Ja, es ist ein bisschen mehr, würde ich sagen, dokumentarisch, mehr Personal Projects, dass ich reingehen will. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Wir schauen mal.
Mega.
Es ist ein Prozess von langer Zeit, um sowas, was ich im Kopf habe, weil ich will es so ein bisschen von mir selber behalten, zu erfüllen oder zu erfahren, aber wenn es klarkommt oder wenn alles zusammenkommt, dann wird es richtig cool sein.
Und irgendwann, wenn es dann klappt, wird man es ja bestimmt auch sehen und mitbekommen, aber erstmal finde ich es, das, was du beschreibst, mega, so dieses irgendwie hinzubekommen, mehr im Moment zu sein und gar nicht immer nur höher, schneller, weiter das Nächste zu brauchen, sondern zu sagen, so wie es ist, ist es eigentlich schon geil und das halt irgendwie nicht so zu verpassen, dass es jetzt gerade cool ist, wie es ist. Das hört sich gut an. Dann drücke ich dir die Daumen, dass das irgendwie, wenn du jetzt dran arbeitest, noch besser wird, auch wenn es schon gut ist.
Ja, danke. Danke. Da freue ich mich auch drauf, dass es natürlich besser wird, weil wenn man Fotograf ist, will man immer, oh, was ist next? Oh, cool. Und wieder das Gefühl zu bekommen, was wir in diesem Podcast auch ein bisschen über gesprochen haben. Aber ja, dann muss man einfach das Gefühl auf eine andere Weise bekommen, würde ich sagen. In einfach genießen und ich denke, dann bekommst du das Gefühl auch schneller vielleicht. Wenn du einfach sagst, hey, ich genieße jetzt und ich bin hier, ich genieße Musik, wie die rausgelaufen, ich mache meine Fotos, ich habe die Erfahrung, weil du hast so oft diese Fotos gemacht und mach die Fotos, versucht ein bisschen anders zu machen oder hast Ideen oder versucht das zu machen. Du hast einen Safety Shot, cool, kann danach experimentieren und cool, danach noch extra genießen. Mhm. Ist einfach alles, was da in einem Package zusammenkommt.
Ja, das hört sich mega an. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um so ein bisschen über deine Arbeit und deine Einstellung zu erzählen. Danke. Hat Spaß gemacht.
Danke, auch danke für deine Zeit und deine Einladung. Ich freue mich sehr.